Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, letzte Woche im Deutschen Bundestag. Der Bundesfinanzminister muss Rede und Antwort stehen zu einem der größeren Finanzskandale der letzten Jahre. Als erster Bürgermeister von Hamburg hatte er sich öfter mit einem der Inhaber der privaten Warburg Bank getroffen. Die aber steckt tief in üblen finanziellen Machenschaften. Sie muss Millionen an den Steuerzahler zurückzahlen. Man munkelt, sie hätten irgendwie Aufschub bekommen. Hat Scholz seine Finger im Spiel? Warum war er regelmäßig bei Warburg zu Gast? Skandal in Hamburg. Der Rektor des ehrwürdigen Mutterhauses Hensoldshöhe wird als Gast eines stadtbekannten Bordells in Bunzenhausen erkannt. Man will ihn beim fröhlichen Essen mit allen möglichen Mitarbeiterinnen dieses Etablissements gesehen haben. Wer weiß, was da sonst noch lief. Der Altmühlbote schreibt, Skandal in Gunzenhausen. Haben Sie jetzt eine Ahnung, was in Jericho los ist? Dieser blühende Handelsoase im Jordantal, im Grenzgebiet römischer Provinzen und ihrer Nachbarvölker? Zu den oberen 10.000 gehört ein Mann, der den schönen Namen der Gerechte trägt. Er hat ein einträgliches Geschäft. Die Römer, die eigentlichen Machthaber, wollen sich nämlich nicht um den Kleinkram von Steuern und Abgaben selber kümmern. Da weiß man nie, ob es im nächsten Jahr vielleicht eine Konjunkturdelle gibt und plötzlich 20 bis 30 Milliarden fehlen. Nein, sie hatten eine geniale Lösung. Sie versteigerten einfach ein bestimmtes Steuergebiet. Also stellen Sie sich vor, Bayern wird versteigert. Ja, die Steuern, die wir eigentlich zahlen müssten, zahlen wir nicht an München oder Berlin, sondern an einen privaten Unternehmer, egal wo. Vom Starnberger See wahrscheinlich. Der zahlt dafür an den Staat eine fixe Summe. Gute Idee, der Staat kriegt immer dieselbe Summe garantiert. Und er holt sich das bei uns wieder. Und alles, was er über die fixe Summe hinauskriegt, ist sein Reingewinn. Die Frage ist nur, wie viel wir ihm geben und wie viel Druck er ausübt, damit wir zahlen. Das ist das Geschäftsmodell der Römer und unseres Gerechten aus Jericho. Und er verstand sein Geschäft ziemlich gut. Er hatte seine Schäfchen längst so ins Trockene gebracht, dass er den schmutzigen Alltag so des Geldauspressens ein paar Leuten überlassen hatte. Bei ihm gingen nur noch die satten Gewinne ein. Klar, beliebt war er damit nicht, aber ganz ehrlich, welche reichen Leute sind schon beliebt? Das sind doch die, die man immer melken kann. Unser Gerechter, auf Hebräisch heißt er wohl Zakai, sorgte also dafür, dass eine fremde Macht das Land Gottes besetzt hielt. Es waren zudem Heiden, in jüdischer Perspektive also Götzendiener. Und mit ihnen konnte man sich eigentlich nur verunreinigen. Und dann war er eben auch noch ein hemmungsloser Ausbeuter. Und jetzt kommt Jesus. Sie wissen schon, dieser Wanderprediger, der den Anspruch hat, Gottes Gesandter zu sein. Naja, ein Mensch als Wanderprediger, Gottes Gesandter, das muss man erst mal prüfen, ob das überhaupt stimmt. Und jetzt wird's ja noch schlimmer, er behauptet gar noch, Gottes Sohn zu sein. Also die Heiligkeit und Reinheit Gottes in Person. Der heilige, saubere Gott mitten unter uns. Jesus ist auf dem Weg in die Hauptstadt nach Jerusalem. Dort wird er seinen gottköniglichen Anspruch zur Geltung bringen. Da wird dann sichtbar, dass er es wirklich ist. Der reine, saubere, heilige Gott unter uns. Da sind sich alle ganz sicher. Es ist sozusagen wie der Endspurt in einem dramatischen Wahlkampf. Nicht nur in irgendeinem der größten Länder der Welt, sondern für die Weltgeschichte. Alles, was Jesus jetzt macht, wird gründlich beobachtet. Ist er's oder ist das nicht? Wohl kurz vor unserer heutigen Begegnung mit diesem Jesus hatte er einen Blinden geheilt. Das war schon mal ein starkes Signal. Sowas kann nur ein Mann Gottes. Das passt zum Messias, dem gottgesandten Retterkönig für Israel. Und jetzt, heute, kommt die brutale Ernüchterung. Dieser Jesus trifft sich mit Zakkai, diesem falschen Gerechten. Im Griechisch des Neuen Testament heißt er übrigens Zachäus. Ja, Jesus lädt sich sogar selber zu ihm nach Hause ein. Sie essen zusammen. Richtig festlich stelle ich mir das vor. Und wahrscheinlich übernachtet Jesus sogar bei ihm. Bei diesem korrupten, allseits bekannten Sünder. Jesus, der doch eigentlich sauber sein will, absolut rein, trifft sich mitten im übelsten Dreck von Jericho. Skandal um Jesus. Mit diesem Besuch hat er sich seinen Ruf völlig ruiniert. Alle halbwegs anständigen Menschen in Jericho, seine Freunde und seine Feinde, die Ortsansässigen und die Mitpilger auf dem Weg nach Jerusalem, alle, die das irgendwie mitbekommen, sind entsetzt, so schreibt es der Chronist Lukas. Was hätte Jesus denn machen sollen? Es zeigt ein jüdisches Glaubensgebet aus dieser Zeit Jesu. Dieses Gebet ist überliefert, es nennt sich die Psalmen Salomos. Und dort steht im 17. Kapitel folgender Text. Sieh da rein, o Herr, also ein Gebet an Gott, und lass ihnen, deinem Volk, erstehen ihren König, den Sohn Davids. Das will Jesus ja sein. Zu der Zeit, die du erkoren hast, Gott. Sie erinnern sich? Zu der Zeit, als geboren wurde Jesus und so weiter. Gott, dass er über deinen Knecht Israel regiere. Da ist er also, der Messias, König. Und gürte ihn mit Kraft, wozu? Dass er ungerechte Herrscher zerschmettere. Jerusalem reinige von den Heiden, die es kläglich zertreten. Wer sind die Heiden? Sonnenklar die Römer, die die Macht haben und das Land zertreten. Weise und gerecht treibe er die Sünder weg vom Erbe. Zerschlage des Sünders Übermut wie Töpfergefäße. Was soll er mit den Sündern machen? Natürlich sich nicht gemein machen mit ihnen, sondern sie wegtreiben, ihren Übermut zerschlagen, klein machen, rausschmeißen. Mit eisernem Stabe zerschmettere er all ihr Wesen, vernichte die gottlosen Heiden mit dem Worte seines Mundes, dass bei seinem Drohen die Heiden vor ihm fliehen und er die Sünder zurechtweise, ob ihres Herzens Gedanken. Das ist das selbstverständlich fromme Gebet von intensiv gläubigen Menschen der Zeit Jesu. Und das ist doch total richtig. Die Heiden raus, die Götzendiener weg und die Sünder in ihre Schranken weisen. Und was macht Jesus? Er besucht freundlich diesen korrupten, erpressenden Zachäus, der mit seinem miesen Job die Macht der heidnischen Römer auch noch zementiert. Da ist doch sonnenklar, dieser Jesus kann niemals von Gott kommen. Und er kann schon gar nicht den heiligen Gott verkörpern, wenn er sich so in den Schmutz begibt. Spüren Sie den Skandal in Jericho? Was auch immer Sie von dieser Geschichte schon wissen, die meisten haben sie ja wahrscheinlich schon im Kindergottesdienst irgendwann gehört, ganz so nett und harmlos ist die Geschichte gar nicht. Sie ist ein Skandal. Was Jesus da tut, das geht einfach nicht. Das ist wie Olaf Scholz bei der Warburg Bank oder der Rektor der Hensoldtshöhe zu Besuch im Bordell. Das ist absolut unerträglich. Das sind zwei Welten, die gehören nicht zusammen. Jetzt hören wir endlich mal den O-Ton, was Lukas darüber berichtet, Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Und Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da, irgendwo im Umfeld von Jericho, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er, Zachäus, war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Herr, das ist jetzt dein Wort für uns, für heute Morgen. Schenke, dass wir uns herausfordern lassen, das sagen lassen, was dir wichtig ist. Amen. Was sagt Jesus zu allen, die entsetzt daneben stehen? Genau so muss es sein. So wie ich es jetzt mache. Ich muss heute in deinem Haus einkehren, sagt er zu Zachäus. Es gehört also zu Gottes Auftrag für mich. Es ist genau andersrum, als ihr denkt. Ich soll mich nicht fernhalten von allem Schmutz, sondern ich muss mitten rein. Der Menschensohn, der göttliche Weltherrscher ist gekommen. Ich bin gekommen, nicht um zu richten, sondern um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Nein, Jesus biedert sich jetzt da nicht an. Jesus macht keinen Hausbesuch bei Zachäus, um zu sagen, ich bin okay, du bist okay. Jesus lässt sich nicht in die falschen Machenschaften von Zachäus einbinden. Zachäus gehört zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Die Diagnose Jesu ist glasklar, verloren. Ausgeschlossen vom Heil Gottes. Das ist keine nette, seichte, harmlose Liebesbotschaft. Zachäus ist ausgeschlossen vom Heil Gottes, obwohl er doch zum Volk Gottes gehört. Er ist Abrahams Sohn. Aber das Leben von Zachäus zeigt, Gottes Wille ist ihm egal. Gottes Gebote sind ihm zumindest an den Stellen wurscht, an denen er sein Leben ändern müsste. Also in meiner Fantasie denke ich, ein paar gute Sätze von Gott hat er sich bestimmt gerne sagen lassen. Aber immer dann, wenn es gegen seine eigene Lebensstruktur ging, ging ihn das einfach nichts an. Aber, und jetzt kommt das dicke Aber von Jesus, auch wenn es an der Diagnose verloren nichts zu beschönigen gibt, gibt Jesus Zachäus und seine Sünderkollegen nicht auf. Im Gegenteil, Jesus geht ihm nach. Er geht zu ihm hin. Er lädt sich sogar zu ihm ein. Jesus riskiert sein ganzes Ansehen, um einen Menschen und sein Haus, also seine Familie, zu retten. Das ist sein zentraler Auftrag. Gottes Gericht kommt. Es kommt später. Jetzt ist erst einmal Retterliebe gefragt bei Jesus und bei den Nachfolgern von Jesus. Denn wenn wir als Jesus-Jünger hinter Jesus hergehen, dann landen wir auch bei so Zachäus-Typen. Bei Menschen, die Dreck am Stecken haben, die schwierig sind, die vielleicht viel Geld haben, aber in Ewigkeit verloren sind. Und darum reicht es nicht, über die Schlechtigkeit der Menschen zu schimpfen und über die oberen 10.000 und wie übel die alle sind. Jesus schickt uns zu ihnen hin, um ihnen aufzuhelfen, mit der Freundlichkeit Gottes ihnen zu einem neuen Leben im Glauben zu helfen. Bei Zachäus ist das auch nicht einfach nur ein Schnick, sondern zu dieser Begegnung mit Jesus gehören ja verschiedene Stationen. Unser Bericht in Lukas 19 beginnt damit, dass Zachäus wohl irgendetwas von Jesus gehört hat. Er wollte ihn ja sehen. Er wollte wissen, wer ist das denn, von dem er da schon irgendwas gehört hat? Ob ihm, dem Zachäus, jemand von Jesus erzählt hat? Einer seiner Zöllnerkollegen vielleicht? Davon, dass einer ihrer Kollegen jetzt zur Kernmannschaft von diesem Jesus gehört. Stell dir vor, Der Levi gehört jetzt zu diesem Jesus. Der hat sein einträgliches Geschäft am Zoll aufgegeben und macht jetzt bei diesem Jesus mit für einen Hungerlohn. Oder ob er gehört hat, dass dieser Jesus so authentisch von Gott redet, dass man glauben könnte, er wüsste wirklich über Gott Bescheid. Irgendetwas muss das Interesse von Zachäus geweckt haben. Wer auch immer ihm von Jesus erzählt hat, er hat ihm einen wichtigen Dienst getan. Auch wenn er das Ergebnis jetzt ja nicht miterlebt. Zachäus ist neugierig. Wer ist dieser Jesus wirklich? Aber Zachäus bleibt in einer, sagen wir, kritischen Halbdistanz. Jesus sehen, ja, aber nicht in der ersten Reihe, sondern lieber versteckt auf einem Baum. Und dann ergreift Jesus die Initiative. Er bleibt bei Zachäus stehen, er sieht ihn an, er spricht ihn mit Namen an. Er holt ihn runter aus dieser kritischen Distanz, dieser Halbdistanz. Und er lädt sich zu ihm nach Hause ein. So ist Jesus. Er will nicht nur ein bisschen Smalltalk mit uns, sondern in unser Leben einsteigen. In unsere ganz elementaren Lebensvorgänge. Da, wo unser Alltag geschieht. Zu den Fragen, wofür wir eigentlich leben. Welches unsere Ziele und Maßstäbe sind. Woran wir also unser Leben ausrichten. Und wie wir mit anderen zusammenleben. Da will Jesus mitten hinein. Nein, Zachäus muss nicht erst ein anständiger Kerl werden, bevor Jesus zu ihm kommt. Das ist genau umgekehrt. Erst kehrt Jesus bei ihm ein und dann ist Zachäus so überwältigt von dieser Menschenfreundlichkeit Gottes, dass er sein Leben radikal ändert. Mit Freude nimmt er Jesus in sein Haus auf und dann packt er aus. Früher hätten wir das vielleicht eine Lebensbeichte genannt. Herr, sagt er, Herr Jesus, ich habe betrogen unzählige Menschen. Aber das kann ich jetzt nicht mehr. Jetzt, wo du in meinem Leben bist, muss ich aufräumen. Zachäus leistet Wiedergutmachung. Nicht nur mit 20% Zinsen, so wie es das alttestamentliche Gebot fordert, sondern es sind 400%. Zachäus ist überwältigt von der Güte Jesu und das hat ganz praktische Folgen. Und Jesus? Er ist begeistert. Diesem Hause ist heute Heil widerfahren. Zachäus und seine Familie sind in Gottes Gemeinschaft zurückgekehrt. Wie ein Schaf, das ursprünglich zur Herde dazugehört, sich dann aber verirrt hat und verloren geht, so ist Zachäus von Jesus wiedergefunden worden und er darf nun für immer in Gottes heilsamer Nähe leben. Denn Jesus, der Sündeheiland, wird auch für die Sünde von Zachäus in den nächsten Tagen in Jerusalem ans Kreuz gehen. Sein Regierungsantritt wird nicht mit Macht und Herrlichkeit geschehen, sondern mit Schimpf und Schande. Jesus wird nicht die heidnischen Römer aus dem Land werfen, sondern der Macht der Sünde an die Wurzel gehen. In seiner Hingabe, in seinem Opfertod aus Liebe, ist er stärker als alle Potentaten und alle religiösen Rechthaber auf der Welt. Und so stellt sich am Ende auch für uns die Frage, wenn Jesus zu Zachäus gekommen ist, wenn er zu Zachäus kommen durfte, um sein Leben neue Freude und ewiges Heil zu schenken, um sein Leben in Ordnung zu bringen, darf Jesus auch zu dir kommen? Und falls es bei dir noch etwas aufzuräumen gibt, dann verschieb das nicht länger. Kläre dein Leben. Deine Schuld. Jesus trägt dich dabei. Und vielleicht hast du heute Morgen eine neue Liebe zu den Verlorenen entdeckt. Sich die Finger dreckig zu machen im Dienst für Jesus. Ich bin gespannt, wie Jesus dich bei seiner Rettungsaktion gebrauchen wird. Amen. Herr Jesus, wir stehen vor dir oder besser, du stehst vor uns und du siehst so, wo wir stecken, auf welchen Bäumen wir uns verstecken und hinter welchen halben Mauern wir hervorschauen. Du stehst vor uns und möchtest in unser Leben einsteigen, möchtest unser Leben klären und neu machen, uns mit neuer Freude ausstatten und neu auf den Weg nehmen. Herr, wir wollen dir in einem Moment der Stille das bringen, was uns jetzt durch den Kopf geht, in der Begegnung mit dir. Danke, Herr Jesus, dass du mit neuer Freude in unserem Leben einziehst. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.